Heute geht es Deutschland noch gut, wir sind noch einigermaßen stark, aber ich mache mir ernsthafte Sorgen darum, dass wir dann irgendwann auch kein starkes Deutschland und kein starkes Europa mehr sind.
Wir müssen alles tun, dass wir das Risikokapital sowohl dort aktivieren als auch bei den Family Offices. Denn da liegt ja nicht wenig Geld in Deutschland.
Wie kann man jetzt ernsthaft verstehen, dass wir Milliarden da investieren müssen, damit wir in 10 Jahren noch relevant sind?
Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat.
Ja, willkommen zurück bei Schräg im Stall, dem politischen Podcast bzw. dem Generationen-Podcast. Heute mit einem Thema, das wir schon in vielen vorherigen Folgen mal angeschnitten haben, über das wir immer schon diskutiert haben, aber ich glaube, noch nie so wirklich eine richtige Folge gemacht haben, beziehungsweise wir hatten auch noch keine Folge mit einem Experten oder einer Expertin dazu. Es geht heute um Innovation und Gründertum in Deutschland. Und natürlich kenne ich mich ein wenig damit aus, da ich ja auch sehr jung schon mitgegründet habe und auch Thomas, der ja 40 Jahre lang in der Wirtschaft tätig war und bis heute ja sich auf diesem Feld bewegt, kennt sich bestens damit aus. Aber wir haben gedacht, wenn einer sich mit gerade auch Gründertum und Innovation auskennt, dann ist das Frank Thelen. Und deswegen darf ich heute Frank Thelen als Gast hier begrüßen. Moin!
Moin! Vielen Dank, dass ich bei euch sein darf.
Wenn wir über Gründertum und Innovation in Deutschland sprechen, dann stellt sich natürlich immer direkt die erste Frage, wie innovativ ist eigentlich Deutschland? Beziehungsweise wo stehen wir gerade auch im aktuellen internationalen Vergleich? Und sollte uns das vielleicht zu denken geben? Vielleicht da direkt die erste Einschätzung von dir, Frank. Wie innovativ sind wir denn eigentlich?
Ja, das muss man ein bisschen, das ist eine sehr komplexe Frage. Wir haben auf der einen Seite die Hidden Champions, die Hermann Siemann definiert hat, die schon auch innovativ sind in ihren Fachgebieten und halt dann Weltmarktführer in ihren einzelnen Bereichen geworden sind. Wenn man sich aber die großen Themen anschaut, Innovationstreiber, das ist natürlich einmal die globale Digitalisierung, der Internet, Cloud, Smartphone und so weiter. Da muss man leider sagen, hat Deutschland zumindest wirtschaftlich wirklich komplett versagt. Das heißt, die Amerikaner haben das berühmte GAFA gebaut, die Chinesen natürlich dann Tencent, Alibaba, Baidu und so weiter. Und wir haben nichts, außer vielleicht SAP, was jetzt auch eine schwierige Zeit hat, an dieser Innovationskraft, an Marktkapitalisierung mitgenommen. Und das ist ein Riesendrama. Heute geht es Deutschland noch gut, wir sind noch einigermaßen stark, aber ich mache mir ernsthafte Sorgen darum, dass wir, wenn wir noch weitere Innovationen verpassen, dann irgendwann auch kein starkes Deutschland und kein starkes Europa mehr sind.
Also ich kann mich dir da voll anschließen. Ich benutze da oft das Bild, dass eigentlich fortschrittliche Nationen ein Standbein haben und ein Spielbein haben. In Großbritannien beispielsweise der Finanzbereich und dann Biotechnologie und künstliche Intelligenz. Während wir in Deutschland, wir haben den Maschinen, Anlagen und Autobau und dann noch etwas Chemie. Und wenn man an das Spielbein guckt, dann haben wir kaum künstliche Intelligenz. Unsere Softwareindustrie ist gerade mal 2% vom Bruttoinlandsprodukt. Und wir sind tatsächlich im Spielbein abgehängt. Und wenn dann noch dazu das Standbein lahmt, also wie im Augenblick die Autobranche und die durch Rezession auch der Maschinenbau, dann haben wir ein richtiges Problem. Also mir macht das Sorge, wenn ich mir überlege, was passiert eigentlich, wenn so Corona einigermaßen gemeistert ist und die Wirtschaft, ich glaube nicht, dass die voll hochläuft, sondern die wird richtig gehend stottern.
Ja, Thomas, jetzt hast du ja gerade auch schon die Autobranche angesprochen und gerade heute gibt es ja auch wieder einen neuen Konflikt bei Volkswagen zwischen Herbert Diess und dem Betriebsrat und ich habe zumindest das Gefühl, gerade auch wenn ich dann wieder rüber zum Beispiel in die USA schaue und ich sehe da einen Elon Musk und ich sehe da Tesla, ich bin nicht davon überzeugt, dass da Volkswagen in den nächsten Jahren überhaupt mithalten kann, beziehungsweise ich meine, sie zerclashen sich ja auch schon im eigenen Unternehmen. Wie sieht es denn gerade da in der Branche aus? Also kann sich da Deutschland überhaupt in den nächsten auch Jahrzehnten noch behaupten, gerade wenn es um Elektromobilität geht?
Also ich sag mal, du hast ja ein wichtiges Thema angesprochen. Wenn sich ein Unternehmen in Machtkämpfen zerfleischt, dann geht im Grunde die Energie, geht ja nicht auf das Thema Innovation und Kunde und Fortschritt, sondern die ganze Energie der Menschen geht auf diesen internen Machtkampf. wo die Fragen kommt, auf wessen Seite stehe ich, wer überlebt, ist mein Job gesichert als Führungskraft, gewinne ich in der richtigen Seilschaft. Also ich meine, das Thema kenne ich rauf und runter aus diesen alten Dinosauriern. Interne Machtkämpfe sind der allergrößte Feind der Innovation. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Frank.
Ja, Thomas, ich musste da einfach ja leider komplett zustimmen. Das ist diese. Ich habe da natürlich nicht deine Erfahrung. Du bist ja da wirklich in vielen großen Konzernen sehr, sehr viel tiefer drin. Wenn ich es erleben darf, ich nenne das so die Lehmschicht. Die ist so stabil und so gut gebaut, dass du da einfach nicht durchkommst. Das heißt, man spricht oftmals zum Beispiel auch auf der Vorstandsebene und dann sagen die, ja, Frank, das verstehe ich und das finde ich alles gut, aber es wird am Ende des Tages nicht umgesetzt. Gehen wir mal zur Automobilbranche zurück. Das ist für uns in Deutschland die wichtigste Branche, weil es geht nicht nur um die Volkswagen und natürlich mit ihren ganzen Sublabeln und BMWs, sondern es geht auch in die Zulieferreien. Wir haben ein riesen Zulieferernetzwerk in Deutschland und wenn die Autobranche ein Problem hat, dann haben die auch alle ein Problem. Also es gibt verschiedene Schätzungen, aber manche sagen, jeder zehnte, jeder zwölfte Arbeitsplatz in Deutschland hängt irgendwo an der Automobilbranche. Und ich habe das große Glück, wirklich muss man wirklich sagen, an vorderster Front der Innovation zu arbeiten und habe recht früh erkannt, dass das, was Tesla da macht mit ihren Elektroautos, eben kein Witz ist, auch wo viele drüber gelacht haben vor einigen Jahren, sondern dass nach allem, was ich mit Physik und Chemie und wie man es ausrechnen kann, was möglich ist, sagen, das wird wahrscheinlich der Weg sein, wie es funktionieren wird. Und man hat damals ja immer wieder gelacht. Und Daimler zum Beispiel hatte ja auch große Anteile an Tesla und hat immer wieder darüber gelacht. Und ich weiß noch, wie ich wirklich auch vor einigen Jahren wirklich ausgebuht wurde auf Bühnen, weil ich gesagt habe, guckt es euch an. Ich glaube, das ist ehrlich. Und jetzt ist es leider so weit. Ich habe das vor 2 Jahren, habe ich das den iPhone-Moment genannt. Wenn so viel zusammenkommt, also das heißt, Tesla hat alle Daten, Tesla hat die Ladeinfrastruktur, Tesla hat die Batterietechnologie, Tesla hat Build the Machine that Built the Machine, also die haben die Produktion gebaut und dann habe ich vor 2 Jahren gesagt, das war für mich der iPhone-Moment. Das heißt, ich glaube nicht, dass die deutsche Autoindustrie nochmal in der Lage sein wird, jetzt überhaupt aufholen zu können, weil einfach Tesla mit eigenen Chips und so weiter zu weit weg ist. Herbert Diess schätze ich sehr. Herbert macht einfach einen großartigen Job und es ist so traurig zu erleben, wie er jetzt in den eigenen Reihen wirklich immer nur noch angegriffen wird. Er müsste volle Unterstützung haben und das zeigt, das unterstreicht nochmal mehr. Und ich glaube, vor 5 Jahren, kann man ja Handelsblatt und so weiter nachlesen, habe ich die Aussage getroffen, die deutsche Autoindustrie wird irrelevant in 10 Jahren, habe ich gesagt. Und leider bin ich mir heute mit dieser Aussage sicherer als jemals zuvor. Und das ist echt schlimm.
Ja, und das vor dem Hintergrund, dass die Spielbeine, das ganze Thema Start-up und Skalierung der Start-ups, dass das überwiegend nicht in diesem Lande passiert. Und das macht natürlich die Situation noch dramatischer. Jetzt ich als Politiker, also früher habe ich natürlich immer in diesen wirtschaftlichen Kategorien gedacht. Als Politiker spreche ich dann, denke ich natürlich nach, was passiert mit den automobilen Regionen in Bayern, was passiert in Niedersachsen, was passiert im Saarland, was passiert in Baden-Württemberg. Da sieht man es ja richtig deftig schon, gerade auch in der Zuliefererbranche. Ich habe mich gerade intensiver mit der Firma Mahle, Kolbenmahle, beschäftigt. Viele, viele tausende Mitarbeiter weltweit, Milliarden Umsatz. Aber ganz ächzt und stöhnt im Grunde beim Wandel auf die Elektromobilität. Also wir reden nicht nur über die Autobauer, wir reden natürlich über die ganzen Zulieferer. Und wir sprechen auch über Zulieferer, die in neue Geschäftsfelder reingehen, die natürlich auch 40, 50, 60 Jahre lang nichts anderes gelernt haben als den Verbrenner.
Und wenn du da in die Geschichte reinguckst, das ist das Traurige. Ich selber habe mal, damit habe ich mein erstes gewisses Vermögen aufgebaut, ich habe ein Unternehmen aufgebaut, was Digitalfotografie ermöglicht hat, sozusagen im Hintergrund durch Software. Und da gab es ja die großen Fuji, Aqua, Kodak, wahrscheinlich die jüngeren Zuhörer kennen diese Marken gar nicht mehr. Für dich, lieber Thomas, sind es sehr starke Marken wahrscheinlich
noch. Ich kenne die Marken auch noch, keine Sorge.
Achso, du kennst die Marken auch noch. Und da hat natürlich keiner gedacht, dass das Digitalfoto jemals so relevant wird. Und als es dann soweit war, sind die alle kaputt gegangen. Das heißt, wenn man Paradigmenwechsel hat, analog, digital, Verbrenner, Elektro, dann ist das, was man an Know-how noch braucht, hat keine großen Überschneidungsmengen, weil im Grunde genommen sind auf einmal Software, Chips und so weiter viel wichtiger als das Spaltmaß. Und das Spaltmaß bekommt man irgendwann auch noch hin. Und alle sind kaputt. Fuji, Kodak, Aqua. Und das wird hier auch passieren. Das heißt, wenn einer 10 Jahre oder Jahrzehnte lang Kolben gebaut hat, wie soll der denn auf einmal den besten MOSFET bauen? Oder wie soll der denn Chips bauen? Das geht einfach nicht. Oder ist sehr, sehr schwierig. Rügenwalder schafft gerade das ganz gut mit der Transition. Oder es gibt Hilti, es gibt andere gute Beispiele. Aber es gibt wenig Beispiele. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass sie das eben nicht schaffen.
Ja, wenn wir über Innovation und Transformation sprechen, dann kommen wir auch immer wieder zum Thema Start-ups und Gründertum in Deutschland. Du hast gerade eben auch, Frank, hast du gesagt, du warst der Meinung, dass die Autobranche in den nächsten 10 Jahren hier in Deutschland den Bach runtergeht. Was heißt das denn allgemein für die nächsten 10 Jahre, wenn wir uns zum Beispiel Gründertum mal anschauen? Muss da die Politik vielleicht die Weichen stellen? Also so Stichworte schnelleres Gründen, unbürokratische Behandlung von Unternehmen, weil ich habe das ja auch erlebt, es ist gar nicht mal so einfach in Deutschland zu gründen. Also es ist ja leider nicht so wie im Film, dass da irgendwie so ein paar junge Leute ein Startup gründen und in einer Woche sind sie Millionäre. Was muss da denn auch, aber natürlich die Frage auch an Thomas, also an euch beide, was muss denn da vielleicht auch auf politischer Seite passieren, dass gerade Menschen wie du, Frank, oder ich auch Innovationen hier vorantreiben können?
Also ich glaube, das eine ist, dass wir natürlich entbürokratisieren müssen. Ja, da ist ja die FDP auch weit vorne und auch die CDU macht das vernünftig, dass man erkennt, das muss jetzt mal passieren. Der ganze Staat ist ja nicht digital. Der Staat ist ja noch ein riesen Papierhaufen. Da wirst du ja wahnsinnig. Aber das ist gar nicht das Hauptproblem. Also das ist ein Problem. Jetzt bin ich mal ganz egoistisch und schaue auf meine Mission. Meine Mission ist, ich will relevante Technologieunternehmen aus Europa heraus aufbauen, damit wir noch in 10, 20 Jahren auf Augenhöhe mit den anderen Regierungen verhandeln können. Wenn wir nicht den nächsten Tech-Champion aufbauen, 50 Milliarden plus an Bewertung, das geht leider auch um Marktkapitalisierung, haben wir ein Riesenproblem. Das ist meine Mission. Und natürlich schnell gründen, einfach gründen, auch Nagelstudios und Co. alles ermöglichen. Ich brauche aber richtig große Geldtöpfe für massive Innovation, weil wir haben es leider, ich mag das eigentlich nicht, eigentlich soll die Wirtschaft sich selber regeln, aber wir haben so viele Jahre es verpasst, dass wir jetzt, und es ist ja auch ein Programm jetzt gerade aufgesetzt worden, der Zukunftsfonds, dass wir jetzt die Technologieunternehmen, die wir haben, die brauchen auch Milliarden, wie sie ja auch in USA und Asien bekommen, das brauchen wir. Und wir müssen zum Beispiel zum Hyperloop-Land werden. Wir müssen zum Quantencomputer-Land werden. Wir müssen künstliche Intelligenz nicht mit irgendeinem komischen Programm, wo jedes Jahr 5 Millionen fließen. Ich weiß, es hört sich nach viel Geld an. Aber wenn man das vergleicht mit dem, was China ausgibt, dann ist es einfach total irrelevant. Und das ist jetzt mein Thema bei der Politik. Und wir haben auch schon ein oder andere erreicht und bin auch im guten Dialog. Wie kann man jetzt ernsthaft verstehen, dass wir Milliarden da investieren müssen, damit wir in 10 Jahren noch relevant sind?
Also ich bringe das für mich immer auf die einfache Formel, Köpfe, Kapital, Kultur. Und sagen wir mal, manchmal noch das Thema Infrastruktur, KIK oder KKK, also eigentlich im Kern KKK. Und das Thema Kapital ist aus meiner Sicht eine Schlüsselthematik. Ja, wir legen jetzt sozusagen diesen Zukunftsfonds auf, der soll aber über 10 Jahre auf 10 Milliarden aufgebaut werden. Das ist natürlich im internationalen Maßstab, ist das, so groß das mit den vielen Nullen klingt, ist das ein Klacks. Okay, besser als nichts. Ich bin heilfroh, dass, aber. Natürlich müssen wir noch in einer ganz anderen Art und Weise müssen wir die sogenannten Kapitalsammelstellen, also die Pensionsfonds, die Versicherungen etc., müssen wir eigentlich motivieren, dass die weit mehr in Wagnis investieren. Jetzt habe ich aber gerade vor kurzem gelesen, die Versicherungsbranche, die zieht schon wieder halb den Schwanz ein, weil ihr das alles ein Stückchen zu riskant ist. Das heißt im Grunde, wir müssen alles tun, dass wir das Risikokapital sowohl dort aktivieren als auch bei den Family Offices. Denn da liegt ja nicht wenig Geld in Deutschland. Ne?
Ja, das ist eine Mission, auf der ich unterwegs bin. Zum Beispiel in einem wunderbaren Ort, den es ja gar nicht geben soll, Bielefeld. Und da bin ich natürlich immer wieder genau zu netten Gesprächen. Bisher habe ich das aber leider erfolglos getan. Genau, also die Investitionskultur von den Kapitaltöpfen, die wir haben, muss sich ändern. Ich glaube übrigens auch für die Kapitalgeber, das ist das Schöne, denn wenn man sich anguckt, was ein Flossbach und wie die da alle heißen, an Performance liefern, dann ist das unterirdisch. Das heißt, die disruptiven Technologien, wenn man zum Beispiel eine Tesla-Aktie oder ein Square oder was auch immer gehalten hat, sind die Returns auch viel, viel höher. Das heißt, ich hoffe, dass die großen Geldtöpfe in Deutschland auch verstehen, dass sie auch wechseln müssen aus Eigeninteresse heraus, damit sie wieder einen höheren Gewinn kommen. Das ist meine Hoffnung, aber es ist ein langer Weg.
Ja, ich möchte hier wieder noch ein Wort oder einen Begriff reinbringen, den vielleicht auch viele von unseren ZuhörerInnen nicht mehr hören können. Aber wenn wir uns auch mal abgehängte Regionen anschauen, also ich glaube, wir drei wohnen ja auch in Großstädten, beziehungsweise allgemein mal in Städten. Ich selbst kenne das, ich komme vom Land. Und ich glaube, gerade wenn die Menschen dort solch einen Podcast hören, schalten sie auch relativ schnell ab, weil für sie das alles gar nicht mehr greifbar ist, weil das, also es ist auch super cool. Ich glaube, Frank, du hast doch auch so ein Surfboard, was irgendwie elektrisch mit so einem Motor fährt. Also mega geil, wollte ich auch immer schon machen, aber das schreckt vielleicht auch viele Leute ab, dass sie denken, okay, ein Frank Thelen, ein Thomas Sattelberg, ein Fabian Grischkat, die sind so weit in einer anderen Welt, quasi in der Welt der Stadtmenschen. Wie erreichen wir denn zum Beispiel auch abgehängte Regionen? Hat Innovation für solche Standorte da auch Vorteile? Oder entsteht da irgendwann eine riesengroße Spaltung quasi zwischen den innovativen Städten und halt der ländlichen Bevölkerung?
Also ich glaube, ganz im Gegenteil. Wir sehen ja, dass die Dinge immer virtueller werden. Also wir selber sitzen jetzt ja auch nicht irgendwie in Berlin Mitte, sondern wir haben uns einfach virtuell zusammengeschaltet. Ich glaube, dass, klar, also natürlich die Internetanbindung ist extrem wichtig, der Breitbandausbau und dann am Ende des Tages auch 5G, wenn man mal da auch die politischen Diskussionen endlich erledigt hat. Aber dann hat jeder die Chance, ja. Und also zum Beispiel, und Hyperloops würden die Menschen noch mehr verbinden. Wir haben sind Seed-Investoren, wirklich ein tolles Unternehmen, das heißt Lilium Aviation. Das ermöglicht dann mit 300 km/h auch Städte zu verbinden. Und damit werden wir sicherlich nochmal die Leute näher aneinander bringen. Also da sehe ich kein Problem, sondern es ist einfach eine Frage des Mindset. Also habe ich da Interesse dran und so weiter und nicht. Ich sitze jetzt in Bergisch Gladbach oder ich sitze keine Ahnung wo, in Bielefeld. Ich meine, Bielefeld hat einen der schönsten Startup-Plätze oder so. Da ist sehr viel Geld und das wurde auch da reingesteckt teilweise. Also ich glaube, man kann überall Innovation machen.
Also ich bin da noch ein bisschen traditioneller. Ich merke natürlich, dass viele Mittelständler, die wollen noch die Menschen, ne, die sozusagen den Fortschritt bringen, die wollen die noch bei sich haben, die wollen die sehen. Die wollen mit denen Auge in Auge kommunizieren. Ich habe übrigens im letzten Jahr habe ich gesagt, komm, eigentlich müsste Frankfurt-Oder müsste eine Pilotstrecke werden für Cyberloop Frankfurt-Oder bis nach Berlin und dann im nächsten Schritt bis nach Paris. Also dass man wirklich auch wieder also groß denkt in der Frage der Infrastruktur. Aber ich finde natürlich auch, dass gerade die Fachhochschulen, die Hochschulen für angewandte Wissenschaften im mehr ländlichen Raum. Ich kenne jetzt die Hochschule Ostwestfalen recht gut, die natürlich eine ganz wichtige Aufgabe hat, sozusagen in der angewandten Forschung und im Transfer von Forschungsergebnissen in die mittelständische Wirtschaft oder auch und gerade, dass sie eine Gründerökologie aufbaut und sozusagen die Kooperationen mit dem Mittelständler dann sozusagen ein bisschen ortsnäher sind. Denn die Mittelständler, die spalten sich ja auch so in die berühmten ein Drittel, die gerne das wollen, das zweite Drittel, das so ein bisschen noch zögerlich ist und das dritte Drittel, das apathisch ist. Ne, und wir wollen ja das mittlere Segment wollen wir zumindest da gewinnen. Also da müssen die Fachhochschulen, da müssen die richtig ran. Übrigens bis rein in die Frage, wie viele Informatikstudiengänge haben die? Denn wir sprechen ja auch über Köpfe. Ich habe jetzt gerade, ich mache jedes Jahr zweimal mit dem Institut der Deutschen Wirtschaft den MINT-Report, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Die MINT-Lücke hat sich zwar halbiert, Aber die Informatiker, die benötigt werden, die sind kaum geschrumpft. Das heißt, wir haben eine Lücke in Deutschland von fast 60.000 Informatikern. Und zwar insbesondere auch und gerade im mittelständischen Unternehmen. So, und da haben die Hochschulen eine richtige Aufgabe. Aber das führt uns fast ein bisschen weiter weg. Ich wollte vorher, Fabian, eigentlich, du bist mir zu schnell zur Politik gehüpft. Welche Aufgabe hat die Politik? Eigentlich zuallererst brauchen wir wieder Unternehmergeist. Und richtig tüchtige Leute, Jüngere und Ältere, die sagen, ich gehe das Wagnis ein. Übrigens, da wünsche ich mir, Krisen sind ja oft Zeiten für Gründung. Und dass im Grunde jetzt in Corona, im Meistern von Corona, wieder ein Stückchen Gründergeist durchgeht, weil man ja sieht, die großen alten Dinosaurier, die stellen Tausende von Leuten auf die Straße. Und das nicht nur in der Produktion, sondern vor allem in der Administration.
Ja, Thomas, ich dachte, wenn ich schon das große Glück habe, dass ich mit einem Bundestagsabgeordneten einen Podcast mache, dann gehe ich auch mal schnell auf die Politik ein. Aber du hast ja gerade auch schon richtig angesprochen, Schulen und Hochschulen. Ich kenne das ja selbst noch von meiner Schule. Ich würde nicht behaupten, dass meine Schule irgendwie technisch gut ausgestattet war. Ganz im Gegenteil, eigentlich wurde dann niemals jemand wirklich auf den Weg gebracht, in eine technische Richtung oder zum Beispiel in eine Informatikrichtung später zu gehen. Also auch da schon an meinem Gymnasium vermisse ich so ein, ja, ich weiß auch nicht genau, was man da umsetzen müsste, aber irgendwie, dass mal auch der unternehmerische Geist gefördert wird, dass auch die
Das ist total trivial. Was die machen müssen, ist einfach ein Startups erklären. Die müssen einfach, das haben wir hier in Nonnenwert eine Schule, da muss jeder, wenn er Abitur macht, ein Startup gegründet haben. Das heißt nicht, dass das dann erfolgreich wird oder dass es in Wirklichkeit umgesetzt wird, aber einfach mal einen Businessplan geschrieben, ein Produkt überlegt und dann jedes Jahr zwei Schüler schaffen es dann auch, ihr Produkt mal in die DM-Regale zu bekommen oder was immer. Aber da ist, weil Startup an sich, so ein Unternehmen aufzubauen, das ist ja nicht unendlich komplex. Also das wird natürlich schwierig, wenn ich ein großes Unternehmen aufbaue. Aber dass man einfach genauso wie Physik, Chemie, Philosophie, Geschichte, einfach mal versteht, wie baue ich denn ein Unternehmen auf? Und das wird ja in der Schule überhaupt nicht gelehrt und das ist eigentlich katastrophal. Das heißt, wir haben noch Latein und andere Dinge, die auch tolle Geisteswissenschaften sind, aber wir haben nun mal begrenzte Zeit und Kapazitäten und deswegen müssen wir einfach das Thema Wirtschaft, das Thema Start-up auf die einfach in Lehrplan aufnehmen und das ist total trivial.
Ja, sowas. Also genau sowas hätte ich mir zum Beispiel gewünscht. Ich hatte damals keinen Start-up-Unterricht und ich habe auch nie in meiner schulischen Laufbahn ein Unternehmen gegründet. Im Gegenteil, ich habe immer neben der Schule schon an meinen Projekten gearbeitet und ich habe sogar in der 8. Klasse, da sagte meine Mathe-Lehrerin zu mir, ich soll mal meine Prioritäten überdenken, weil ich natürlich auch ein wenig Zeit, die ich sonst für schulische Aktivitäten genutzt habe, da halt eben schon damals in mein Unternehmen gesteckt habe. Und das macht mich bis heute halt auch so ein bisschen auf einer emotionalen Ebene immer wieder wütend, wenn ich so ganz alte, konservative Schulen sehe, wo ich mir auch schon direkt denke, ja, wie sollen da denn jetzt die neuen, jungen Gründer innen rauskommen? Das ist ja nahezu unmöglich. Oder wie siehst du das, Thomas?
Naja, ich weiß nicht, ein paar Ältere haben ja wahrscheinlich den Film Club der Toten Dichter mal gesehen, wo im Grunde so ein Internat war für Pauken, Rechnen, Schreiben, Lesen und gutes Benehmen, nicht Fingernägel kauen. Und dann gab es einen begeisterten Lehrer und der hat Club der Toten Dichter gemacht und die haben sich dann sozusagen mit Literatur auseinandergesetzt. So, das ist damals gewesen, die Literatur, aber natürlich findest du auch, und das erlebe ich immer wieder, auch an ganz tradierten Schulen, Gymnasien, Realschulen, findest du begeisterte Lehrerinnen und Lehrer, die aus dem Gefängnis ausbrechen wollen. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass wir die stützen. Also ich bin beispielsweise ein begeisterter Freund von Makerspaces an Schulen, wo man schlicht und einfach nicht im Frontalunterricht, sondern auf Augenhöhe, wo junge Menschen machen, probieren, ausprobieren, gerne auch malen oder Theaterbühne proben, aber sag mal, experimentieren mit sich und mit der Umwelt. Und ich finde die Idee von Frank wahnsinnig gut, zu sagen, nee, eigentlich müsste jeder, der die Schule verlässt, mal so ein Unternehmen gegründet haben. Früher hat man da so Übungsfirmen gehabt, das war ziemlich langweilig, aber ja, das kenne ich noch. Ich hab ja auch mal eine Lehre gemacht. Und nein, aber das heute wäre das das Start-up und das heißt Raum in die Schule reingeben, übrigens auch in die Hochschulen. Ich habe mit großer Freude vor kurzem, das war 2 Jahre her, in Bremerhaven einen Studiengang eröffnet, der mit nichts anderem zu tun hatte als mit Gründung. Und wo im Grunde die Dozenten immer nur das Gründungsrelevante im Aufbau der Firma reingegeben haben und nicht irgendwelche abstrakten Vorlesungen gehalten haben. Das ist ein Weg in die Zukunft, ja.
Jetzt habe ich hier noch auf meinem Zettel eine sehr, ich würde mal sagen, vielleicht auch kindliche Frage stehen, die jetzt auch gar nicht so konkret formuliert ist, die aber vielleicht auch super spannend sein kann. Und da würde ich auch gerne direkt die Meinung von Frank Thelen hören. Wie sieht die Welt in 50 Jahren aus? Wie gesagt, ganz, ganz allgemeines, ganz großes Thema. Aber was glaubst du denn, Frank, sind so die entscheidenden Punkte, die sich gerade auch in einem Land wie Deutschland in den nächsten 50 Jahren ändern werden oder ändern müssen?
Ich habe leider nicht die geistige Kapazität, 50 Jahre nach vorne zu blicken. Wir sind auf Basis der Digitalisierung in einer exponentiellen Entwicklung. Die nächsten 10 Jahre werden schon schwierig vorherzusagen. Wir haben erstmal als eine der größten Herausforderungen den Klimawandel. Das heißt, wir müssen dahin kommen, dass jeder Mensch keinen Footprint hinterlässt, also Cradle to Cradle. Dazu müssen wir unsere Ernährung, unser Reisen und was da alles dran hängt, umstellen. Energiewandel. Und ich glaube, dass die Antwort Technologie ist. Und ich hoffe, dass wir in einer sehr, sehr guten Welt leben. Es gibt ja auch Angst, das kann ich auch verstehen. Aber ich glaube, dass diese ganzen Technologien unser Leben besser machen werden. Und dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo wir lange gedacht haben, ah, das ist ja verrückt, das gibt's ja alles gar nicht. Wie sollst du denn jemals ein fliegendes Auto haben? Oder wie soll denn der Roboter mein Haus bauen oder so? Diese Science Fiction ist jetzt schon im Kleinen Realität. Und ich freue mich sehr auf die nächsten Jahre, weil das wird jetzt echt spannend und schön. Und ich bin froh, wenn ich noch ein paar Jahre leben darf, weil jetzt geht's wirklich ab. Aber 50 Jahre ist zu weit für mich.
Ich würde gern auch eben nochmal bei dir bleiben. Du hast den Klimawandel angesprochen. Ich habe mich heute mal mit meiner klimaaktivistischen Meinung zurückgehalten. Ich bin ja aber eigentlich Klimaaktivist und Umweltschützer. Und gerade auch letzte Woche habe ich noch für ein anderes Format über die Stadt der Zukunft berichtet, wo es zum Beispiel um vertikale Gärten geht, wo es darum geht, dass wir einfach Fläche in den Städten viel effektiver nutzen, als wir das heute tun. Was sind denn, Frank, deine, oder investierst du vielleicht jetzt auch gerade schon in innovative Projekte, wo du sagst, das kann auch gerade für den Klimawandel einen großen Impact bringen?
Fast nur. Also wir haben ja Lilium Aviation, weil der Straßenbau ist einer der größten CO2-Verursacher. Der wird damit komplett eliminiert. Natürlich das Flugzeug an sich hat keine Emission. Wir haben mit Kraftblock einen Energiespeicher, der ohne seltene Erden 80% recyceltes Material bietet. Damit wollen wir die Energiewende voranbringen. Das ist das Puzzleteil, was fehlt. Wir schauen uns an, wie kann man uns deutlich nachhaltiger ernähren. Also diese ganzen Themen bewegen mich sehr und das ist das, was wir tun. Ich sehe jetzt, mein Team winkt, ich muss in der NTV live schalten, deswegen, es hat mir sehr Spaß gemacht und wir haben uns hoffentlich auch vorher angekündigt, dass ich rausspringen muss.
Ja.
Vielen, vielen Dank,
ja.
Hat Spaß gemacht.
Super, ciao. Schönen Tag noch, Frank, ciao.
Ja, ich hätte jetzt ja wahrscheinlich, lieber Fabian, ich hätte gesagt, also was ich auf jeden Fall in 50 Jahren, was ich mir wünsche, dass wir Marskolonien haben und vielleicht schon einen nächsten Planeten sozusagen auch anpeilen. Und zwar nicht nur im Sinne von, dass wir da neue Domizile finden, sondern dass wir natürlich auch in einer ganz anderen Art und Weise mit dem Thema Rohstoff vielleicht erfolgreich sind. Übrigens, ich fand das toll, wie Frank investiert. Ich bin ja auch, ich meine, du weißt, ich bin so, wenn es um Klima geht, bin ich immer dann, wenn es so nur um Sprüche geht, bin ich ja immer ein bisschen sehr skeptisch. Aber wenn es um das Thema Speichertechnologien geht, wenn es um das Thema Wasserstoff, Elektromobilität geht, wenn es um das Thema Smart Energy geht im Haushalt, dass beispielsweise eine Heizung nicht ständig Energie produziert und Wärme produziert, sondern sozusagen, wenn künstliche Intelligenz im Grunde herausgefunden hat, wie meine Wohnumstände sind und wie ich gerne lebe und dann heizt, im Winter. All dieses Thema Smart Energy, Smart Health, Smart Building, Smart City. Natürlich freue ich mich auf den Tag. Ich hoffe, das erlebe ich noch, wo wir tatsächlich autonome Vehikel haben, die im Grunde in der CO2-neutral Transporte machen in der Stadt. Was ja, ich meine, wie stark hat im Grunde der innerstädtische Verkehr eigentlich wunderschöne Städte kaputt gemacht. Also auf all das freue ich mich, und wenn Wirtschaft es schafft, wenn deutsche Wirtschaft oder europäische Wirtschaft es schaffen täten, dass das nicht von Südkorea kommt oder von China, sondern von uns, dann hätten wir eigentlich einen kräftigen Schritt in die Zukunftsgestaltung gemacht.
Und ich glaube, das nehmen wir auch mal direkt als Schlusswort. Fand ich auch einen sehr schönen Schluss. Und wie gesagt, Frank Thelen haben wir gerade schon verabschiedet. Der ist ja auch bereits nicht mehr mit dabei. Ich fand es war aber ein sehr spannender Podcast. Und ich bin auch mal gespannt auf die Reaktion unserer ZuhörerInnen, was sie auch so zum Thema Innovation und Gründertum in Deutschland zu sagen haben. Und ich glaube, wir müssen auf jeden Fall auch Frank nochmal anfragen für eine weitere Podcast-Folge, wo wir vielleicht noch mal ein bisschen genauer auf das Thema Klimawandel und Energiewende eingehen. Aber für heute war es das erstmal. Wir freuen uns auf eure positive Bewertung. Also wir hoffen natürlich auf eine positive Bewertung. Und ich wünsche dir, Thomas, jetzt auch noch einen schönen Tag und unseren ZuhörerInnen natürlich auch. Ciao.
Ciao.
Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.